Willkommen zurück zu Words of the Future, wieder mit Florian und wir haben Jubiläumsfolge, Episode 30.
Echt, das ist ja eine Ehre, dass ich hier bei dieser Jubiläumsfolge sogar dabei sein darf.
Ja, wir haben bald ein Jahr voll.
Das stimmt, aber wir haben schon ein Jahr lang das Podcast gemacht.
Nee, fast.
Fast? Also wann hast du denn damit angefangen?
Anfang des Jahres.
Ach was, so schnell vergeht die Zeit, das ist ja krass.
Ja, ist auch schon ein Jahr rum, seit ChatGPT rauskam.
Oh mein Gott, das ist schon wirklich verwirrend, wenn man da so drüber nachdenkt. Was hast du denn geplant für Jubiläumsfolge? Eine eigene KI rausbringen? Ist ja bald möglich, ne? Um jetzt auch nicht vorzugreifen.
Es gibt genug Hype-Themen für die Folge. Also das Größte ist die OpenAI Keynote. Da werden wir auf jeden Fall ganz viel drüber reden. Hä? Aber um die Spannung ein bisschen hochzuhalten, wollte ich mit ein paar anderen kleinen Dingen einsteigen. Zum Beispiel gibt es jetzt nach einem Jahr, nachdem ChatGPT rauskam, gibt es ein Open-Source-Modell mit nur 7 Milliarden Parametern, was auf allen Benchmarks, bei allen Tests relativ identisch abschneidet zu ChatGPT 3.5. Und das ist OpenChat 3.5.
Von OpenAI?
Nee.
Sicherlich nicht, ne? Das wäre ja fast wie die Namensgebung dieser Firma.
Aber ja, wie ich vermutet habe, Open-Source ist etwa genau ein Jahr hinter Closed Source in der Performance.
Ich meine, das ist ja schon, also das ist ja absolut passabel, würde ich sagen.
Ja, wenn das so bleibt, ist alles gut. Und dann ein anderes großes Thema ist Apple. Ich muss sagen, ich dachte bisher, Apple könnte noch aufschließen, wenn sie jetzt bis zum nächsten iOS-Update richtig loslegen und in AI investieren und vielleicht könnten sie aufholen, aber nach der OpenAI Keynote bin ich mir nicht mehr so sicher.
Vielleicht müssen wir einmal drüber gehen, was in der OpenAI Keynote denn alles vorgestellt wurde. Die haben ja echt viel über GPT-4 gelabert, über das Neue, und dann haben sie aber auch noch irgendwie so Features vorgestellt, wie dieses, dass man selber jetzt GPTs machen kann.
Genau, ich gehe mal alles durch. Ich habe auch die Seite offen mit den Pricing Changes, damit wir durch die Preise durchgehen können. Dann werde ich ein bisschen Kontext geben, was das bedeutet, wie das alles funktioniert. Also es wird was länger dauern. Mhm. Aber ich möchte ein bisschen Hintergrund geben. Dafür ist der Podcast ja da. Dafür studiere ich ja auch. Ja. Also, erstmal API Changes für die Entwickler. DALL-E 3, deren Text-to-Speech-Modell und GPT-4 mit Vision sind jetzt alle per API verfügbar. Das heißt, Entwickler können das jetzt nutzen.
Und tun es auch schon. Ich habe schon Websites gesehen, wo die irgendwie die Generation, die Bildgeneration von DALL-E 3 in nativ einbauen.
Ja, kurze Preisübersicht. DALL-E 3 kostet so 4 Cent pro Bild, 8 Cent bei größeren Bildern. DALL-E 3 HD, was dieselbe Auflösung hat, aber vielleicht bessere Qualität, ich bin mir nicht sicher, wo der Unterschied ist, kostet zwischen 8 und 12 Cent pro Bild. Dann das Text-to-Speech-Modell kostet 1,5 Cent pro 1000 Zeichen und 3 Cent pro 1000 Zeichen für deren Text-to-Speech HD. Das HD-Modell klingt sehr menschenähnlich, also extrem gut, aber ist minimal langsamer als das normale. Also wenn man irgendwas mit Echtzeitunterhaltung machen möchte, nutzt man wahrscheinlich das billigere normale lieber.
Welches von den beiden wird denn in der App verwendet? Weil in der OpenAI-App kannst du ja mit diesem Voice, also kannst du ja mit GPT-4 auch schon sozusagen reden. Weißt du da, welches Modell die verwenden?
Ich bin mir nicht sicher. Also es klingt sehr gut, aber eigentlich würde es Sinn machen, wenn sie das günstigere verwenden, einfach um Kosten zu sparen und weil du ja möglichst geringe Latenz haben willst für so Unterhaltung.
Ja.
Aber ich bin mir nicht sicher, müsste man vergleichen. Habe ich mir noch nicht angehört. Dann haben sie ein Update zu Whisper rausgebracht, Whisper V3. Das ist auch Open Source. Kannst du aber auch per API nutzen für 0,6 Cent pro Minute.
Was also ist Whisper? Was ist Whisper für die
Whisper AI? Ist einfach Transkription, also Sprache zu Text.
Ah, ja.
Also mit Whisper, TTS und GPT-4 kannst du dir so einen kompletten Assistenten bauen. Whisper 3 ist jetzt minimal besser geworden bei einigen Sprachen. Ist kein großes Upgrade, aber Whisper V2 war auch schon extrem gut und ja, ist Open Source, ist immer noch günstiger, es selber laufen zu lassen, aber über API ist natürlich deutlich einfacher zu nutzen. Mhm. Okay. Dann gibt's jetzt JSON-Mode für GPT-4 und ich glaube auch 3. Und JSON-Mode sorgt dafür, dass das Modell nur in JSON-Format antworten kann. Und das ist recht wichtig, weil es viele Funktionen für Language Models gibt, wo der Nutzer der API möchte, dass irgendetwas in einem speziellen Format ausgegeben wird. Und wenn du das bisher, konntest du prompten und ihm sagen, dass er das tun soll, aber es ging hin und wieder schief. Und dann hast du einfach einen Systemausfall, weil der Output nicht richtig geparst werden kann als JSON.
Ja.
Und das ist halt sehr ärgerlich. Dann muss man selber Code schreiben, der das checkt und dann Fehlerbehandlung programmieren und so weiter. Und jetzt bietet die API das direkt an, dass das Modell nur mit korrekt formatiertem JSON antworten kann. Das ist auch toll, um es in andere Funktionen zu integrieren.
Das ist vor allem auch nice, weil du kannst mit den Daten dann umgehen. Wenn du jetzt so Plain Text zurückbekommst, musst du da richtig irgendwie, stelle ich mir vor, dass es richtig nervig ist, da irgendwie Daten rauszuziehen. Wenn du JSON hast, dann kannst du damit ja alles Mögliche machen und das so in Spreadsheets, genau, in Excel einformatieren, weil du weißt ja genau, was ist.
Genau, für so Excel-Integration und so weiter ist das super. Außerdem hast du jetzt Kontrolle über den Seed. Das heißt, Seed ist einfach eine zufällige Zahl, die ein bisschen randomisiert, was der Output ist. Und indem du jetzt Kontrolle darüber hast, kannst du dafür sorgen, wenn du zwar denselben Seed benutzt und Input, kriegst du denselben Output. Das heißt, du hast jetzt Kontrolle und kannst das Language Model praktisch deterministisch machen, dass du immer genau weißt, wenn ich das reintue, kommt das raus.
Das ist vielleicht für so Prompt Engineering spannend, wenn man dann so,
genau,
wirklich mal
um
gucken
Sachen
kann,
zu vergleichen,
was passiert, wenn ich diese Phrase hinzufüge und man sich sicher sein kann, dass wirklich auch nur das, was geändert hat. Das ist vielleicht ganz spannend.
Genau, für so Vergleichbarkeit, so kleinere Sachen wie Logs wurden hinzugefügt, die Anzahl von Tokens pro Minute, die du bekommen kannst, wurde erhöht,
cool,
also verdoppelt, und die Preise von praktisch allem wurden gesenkt.
Noch cooler.
Und jetzt kommen wir zur großen Sache, am Moment vorher noch, man kann jetzt GPT-4 feintunen, also mit deinen eigenen Daten GPT-4 nachtrainieren. Das ging bisher nur für ChatGPT 3.5. Und es geht jetzt auch mit dem 3.5-Modell mit 16.000 Token Kontextfenster. Und es wurde angekündigt, dass für ausgewählte Unternehmen bietet OpenAI in der Zukunft an.
Das habe ich gesehen, ja. Und ich habe auch den Preis, den an veranschlagten Preis gesehen, den das kostet.
Ja, es fängt bei ein paar Millionen an.
Ja, es fängt bei ein paar Millionen an. Das ist schon krass.
Funktionieren soll, weil wenn das Modell einmal trainiert ist, dann brauchst du ja trotzdem eventuell nachher noch Leute, die das feintunen, oder du willst neue Daten hinzufügen oder du willst eine neue Variante später. So, ist das jetzt 2-3 Millionen dafür, dass die dir einmal das Modell fertig machen und dann dahinstellen, oder naja, mal gucken. Die große Sache war aber, GPT-4 Turbo wurde angekündigt. Gehen wir mal ein bisschen drüber, was das Modell kann. Erstmal, es hat 128.000 Token Kontext.
Das ist 300 Buchseiten oder so, ne?
Haben ja, ein bisschen weniger, vielleicht 200. Ja. Aber schon so ein kleines Buch.
Das ist insane. Also du kannst dann wirklich da kleine Bücher, so Lektüre aus der Schule, kannst da hochladen und sagen, fass mir das mal zusammen. Aber ist legit geil für so Literaturrecherche. Also das habe ich schon mal ein bisschen versucht, indem ich Ausschnitte von Büchern da sozusagen in das alte GPT-3-Fenster hochgeladen habe und dann versucht habe, so ein bisschen Fragen dazu zu stellen, weil ich zu faul war zu lesen und gucken wollte, wie das funktioniert. Aber jetzt kannst du halt wirklich so kleine Lektüren da hochlesen und dann gezielt Fragen dazu stellen. Also sowas wie, du hast eine Lektüre über, weiß ich nicht, psychosoziale Krisenbehandlung, und dann lädst du das da hoch und dann kannst du fragen, ja, wie ist das denn in der Jugendphase und so, und kriegst dann detaillierte Antworten. Das ist einfach wahrscheinlich für so, weiß ich nicht, ich hätte gedacht, für Literaturbearbeitung ganz spannend.
Ja, und für Codebases ist es auch wichtig. 128.000 Tokens ist groß genug für die meisten Projekte auf GitHub. Also du kannst den ganzen Code reinladen. Wobei, ich habe jetzt erste Testergebnisse gesehen, die gezeigt haben, dass GPT-4 Turbo, gerade wenn der Kontext voll wird,
das
also
bekannte Problem.
Anthropic ist, wenn es um einen langen Kontext geht, immer noch ein bisschen vorne. Also das Problem, dass er manchmal gerade im mittleren Teil etwas vergisst oder ignoriert. Okay, was wurde noch hinzugefügt? Ich weiß nicht, ob wir in der letzten Folge da schon drüber gesprochen wurde, da wurde das schon getestet. Also alle Tools jetzt in einem. Das heißt, wenn du GPT-4 Turbo verwendest auf der Seite ChatGPT, kannst du Code-Interpreter, Dolly, Browsing und so weiter alles in einem verwenden.
Finde ich gut, muss ich sagen, weil ich wusste nie, was von diesen Auswahlmöglichkeiten jetzt überhaupt der beste ist und habe dann immer durchgeswitcht. Erst einmal da reingeschrieben und dann geguckt, was ist, wenn ich das einmal da reinschreibe, ist halt einfach nervig.
Jetzt bei ChatGPT auch andere Dateien hochladen. Also dadurch, dass du Code-Interpreter jetzt immer mit dabei hast, macht das sowieso Sinn, dass du Dateien hochladen kannst. Aber du kannst auch einfach PDFs hochladen und die werden dann als Kontext verwendet. Nicht nur Bilder wie vorher.
Cool.
Und die haben ein bisschen neu trainiert mit neueren Daten, das bis April dieses Jahres. Und die Kosten sind tatsächlich nur 1 Cent pro 1000 Input-Tokens und 3 Cent pro 1000 Output-Tokens.
Da weiß ich übrigens gar nicht bei dieser Jahresbeschränkung, was das für einen Unterschied macht, weil auch GPT-4 konnte ja vorher schon im Web browsen. Und da habe ich mich dann gefragt, ergibt es, also ist es jetzt überhaupt so relevant noch gewesen? Weil du hättest halt, also der kann halt sowieso schon browsen und also aktuelle Daten rausfinden, aber macht das tatsächlich so einen Unterschied, dass der dann auch mit Trainingsdaten bis April 2023 oder was das da trainiert wurde?
Also ich finde Browsing meistens recht schlecht, wenn du jetzt irgendwas wissen willst. Du brauchst eine spezielle Information zu irgendeiner neuen Python-Library. Und Browsing ist häufig, er findet komische Seiten, irrelevante Informationen, liest dann einfach vor, was da steht. Aber wenn es in den Trainingsdaten ist, dann versteht er das halt und kann das wirklich selbst beschreiben.
Ist also ein bisschen so, als ob du einen Mensch hast und der du sagst ihm irgendwie, er soll was für dich finden über einen Themenbereich, das er nicht kennt, dann sucht er das und versucht irgendwie bestmöglichst zu guessen, was du brauchst, während wenn du einen Mensch hast, der wirklich sich mit dem Thema auskennt, dann muss er nicht irgendwie großzügig suchen, sondern du kannst ihn was fragen und der weiß es einfach und kann dir sozusagen die beste Antwort geben.
Genau, das ist ein guter Vergleich. Außerdem haben sie jetzt dasselbe gemacht wie Microsoft, Google und so weiter, dass sie gesagt haben, oder sie nennen es Copyright Shield, das ist ein Apple-Begriff, dass sie falls es irgendwelche rechtlichen Probleme gibt mit KI-Outputs, dass OpenAI das vor Gericht verteidigt und das übernimmt, dass die Leute einfach KI nutzen können, ohne sich Gedanken machen zu müssen über rechtliche Folgen. So, und dann kam was ganz Neues. Das ist einmal, das gibt es sowohl in der API als auch in ChatGPT und das sind Assistants, also GPTs heißt das in ChatGPT. Und was das bedeutet ist, warum machen wir das? Soll ich erst erklären, wie es in der API funktioniert oder wie das Produkt funktioniert?
Ich hätte jetzt gesagt, zuerst das Produkt und dann was die API da sozusagen von dem Produkt.
Okay, also GPTs ist, man kann hoffentlich ab nächster Woche, wenn man Plusnutzer ist, eigene GPTs erstellen. Das heißt nicht, dass du eigene Modelle trainierst, aber du erstellst ein ChatGPT mit einem System Prompt deiner Wahl. Du aktivierst Code Interpreter, Browsing und Dolly 3 Image Generation, je nachdem, wie du willst. Du kannst Textdateien hinzufügen als Knowledge Base, also als Wissen, die das Custom Model Custom GPT haben soll. Und dann hast du noch so Gimmicks wie Namen, Profilbild und diese kleinen Fragen, die als Vorschlagsfragen unten angezeigt werden. Und das Coole daran ist, dass das so gemacht wurde, dass du dich nicht gut auskennen musst, um das zu machen, sondern du beschreibst einfach ChatGPT, wie dein Agent, dein GPT aussehen soll, was es können soll. Und ChatGPT schreibt den System Prompt, generiert das Profilbild, generiert diese Vorschlagsfragen und entscheidet, ob Code Interpreter oder so aktiviert sein soll. Und alles, was du machen musst, ist eventuell noch relevante Dateien hochladen, die es kennen soll.
Und da habe ich das nicht ganz verstanden, weil, also das sieht für mich so unfassbar wenig aus. So, du sagst dem irgendwie, was er machen soll, dann erstellt er sich ein Profilbild, irgendwie so Basisfragen und vielleicht lädst du noch so Dokumente hoch. Also in der Präsentation hat dann der Sam Altman ein GPT erstellt, das Antworten, das sozusagen Fragen beantworten sollte, die er oft bekommt, sowas wie kann ich ein erfolgreiches Startup gründen? So, was der gemacht hat, ist halt, er hat halt einfach eine Rede von sich hochgeladen, wo er darüber geredet hat. als ein Input. So, und dann hat er halt ungefähr gesagt, was das GPT sagen soll. So, und dann war es das. Und da frage ich mich, wie viel Use Case kriegt man denn da überhaupt raus? Weil das ist immer noch genau das gleiche Modell. Und das mit dem Prompt kann man ja auch so machen. Also du kannst ja auch einfach in den Blanco-GPT reinschreiben. Du bist jetzt ein, oder so wie ich das gemacht habe, ich habe letzte Woche vorgestellt, was ich hier mit meinem Arm gemacht habe. Du bist ein Orthopäde und deine Aufgabe ist es, das zu machen. So, du musst halt einfach nur den Prompt machen. Dann bist du doch schon dran. Also ich verstehe nicht so ganz, wie sinnvoll das sein wird, das so zu machen oder was man da rausbekommen kann.
Es sind verschiedene Sachen. Also einmal, ja, du kannst sowas jetzt schon mit Custom Instructions machen. Also es gibt ja System Prompts für ChatGPT und Leute nutzen das auch. Das Problem ist, Leute nutzen das zu viel. Angenommen, du hast verschiedene System Prompts. Einer, damit sich ChatGPT verhält wie ein Arzt. Einer, damit sich ChatGPT verhält wie ein Co-Programmierer. Und einer, damit er dein Assistent ist. Mhm. Und dann müsstest du dauernd die System Prompts austauschen. Das passiert jetzt, brauchst du jetzt nicht mehr, weil du kannst alle erstellen und dann einfach GPTs wechseln.
Also so Quality of Life Feature ist es eher.
Das zweite ist, dass dieses Hochladen von Dateien ist ein bisschen komplexer, als nach außen wirkt. Es gibt einige Startups, die haben das bisher selber gemacht. Und der Prozess, wie das abläuft, ist, du nimmst diese Textdatei, teilst sie auf in kleine Textabschnitte, berechnest Embedding-Vektoren für diese Textabschnitte. Das sind Vektoren, die die Bedeutung des Textes repräsentieren in einem höherdimensionalen Raum. Und legst sie irgendwo ab. Und wenn jetzt dieses GPT eine Frage bekommt, wird die Frage auch als Embedding-Vektor genommen und es werden ähnliche Embedding-Vektoren gesucht aus der Textdatei. Und diese Textabschnitte, die zu der Frage korrespondieren inhaltlich, werden dann in den Kontext geladen von dem GPT, damit es die nutzen kann, um die Frage zu beantworten.
Ach so, ja.
Um ein bisschen die Parallele zu ziehen zu Menschen. Wir haben Kurzzeitgedächtnis. Ich kann dir sagen, merk dir diese Telefonnummer, dann sagst du die in deinem Kopf immer wieder auf. Ja. Das ist praktisch das Kontextfenster von einem Language Model. Das ist bei dem neuen Language Model jetzt 200 Seiten. Das ist deutlich größer als bei Menschen.
Ja, sehr deutlich größer.
Dann gibt es dein Langzeitgedächtnis. So, du hast in der Grundschule mal gelernt, wie man multipliziert. Und das kannst du jetzt für den Rest deines Lebens. Das ist der Trainingsprozess von den Language Models. GPT-4 hat gelernt, wie es Deutsch in Englisch übersetzt. Und das würde es immer können. Mhm. Und dann gibt es noch dieses Mittelding, was Menschen haben. Ich weiß nicht, was der Fachbegriff ist bei Menschen. Wenn ich dir irgendwas über mich erzähle und das nächste Mal, wenn wir uns treffen, wird dir das wieder einfallen.
Ja.
Das sind so einfach Informationsschnipsel, die wir mit Keywords aus unserem Gedächtnis wieder abrufen. Können Language Models überhaupt nicht oder konnten bisher überhaupt nicht. Und das fixt man mit diesen Vektordatenbanken und dem Abrufen der Textschnipsel.
Und ist das jetzt auch genau das, was passiert, wenn man da jetzt in diesem GPT-Trainingsprozess Sachen hochlädt?
Genau, wenn du da Dateien hochlädst, werden die abgespeichert in so einer Datenbank mit Vektoren. Und wenn du dann Fragen an das GPT stellst, werden die in den Kontext geladen, alle relevanten Textschnipsel. Ich habe noch keinen Zugriff. Es rollt ja langsam aus, weil aktuell OpenAI's Server etwas überlastet werden. Laut Statusmeldung reden die von DDoS-Attacken. Ich bin mir nicht sicher, ob es einfach extrem hoher Traffic ist oder ob die wirklich angegriffen werden. Aber von dem, was ich auf Twitter gelesen habe, scheint das nicht so super zu funktionieren. Also wenn du selber die Embedding-Vektoren berechnest und selber genau programmierst, wie die Textabschnitte aufgeteilt werden, funktioniert das natürlich besser für deine Daten.
Ja.
Und OpenAI musste jetzt irgendeine Lösung finden, die für möglichst viele verschiedene Texte funktioniert. Deswegen funktioniert das nicht immer ideal. Aber ja, das ist schon eine Neuerung.
Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ich habe lustigerweise schon Zugriff auf das Created GPT.
Echt?
Schau mal an. Da kann ich jetzt hier ein GPT bilden. Worüber machen wir es denn? Kann derjenige, der so einen Podcast reviewen soll? Ich mache hier.
Du könntest die Transkripte von unseren Podcasts hochladen.
Oh.
Also du könntest ein Words of the Future Words of the Future GPT machen.
Und der wird dann sozusagen, wenn man ihn fragt, über Sachen, die wir besprochen haben, und die Transkripte referenzieren und dann sozusagen mit den Infos, die wir hier besprechen, auch antworten.
Genau.
So, aber nicht Browsing nur, aber ja nicht nur, sondern der lässt ja trotzdem noch die Sachen aus seinem Trainingsprozess ein. Ja,
nicht also, schlecht. Ich habe auch Berichte gelesen, dass GPT-4 Turbo ein bisschen häufiger das Internet durchsucht, als einem lieb ist. Vielleicht sollte man da den Assistant Prompt schreiben, dass er wirklich nur das Internet nutzen soll, wenn er es unbedingt braucht oder wenn man es ihm sagt.
Ja.
So, aber jetzt zurück zur API, weil man kann diese GPTs auch als andere Firma jetzt über die API bauen, mit der Assistance API. Und das ist das erste Mal, dass man dieses Retrieval, was ich gerade erklärt habe, mit aus Daten Informationen wieder rausholen, dynamisch. Das funktioniert jetzt für 20 Cent pro Gigabyte pro Assistent pro Tag. Das ist gar nicht so günstig. Assistance API kann auch Code-Interpreter verwenden. Das heißt, ChatGPT hostet so eine kleine Python-Container für dich, um Code auszuführen. Und das kostet 3 Cent pro Session.
Okay. Ich meine, für Firmen sind diese Werte ja eigentlich nichts, ne? Im Vergleich zu, du stellst jemanden ein, der dir irgendwie Code schreibt, ne? Das ist dann
ja,
1.000 Euro pro Monat.
Wenn du nur einen Assistenten für deine interne Nutzung baust, aber wenn du Assistenten als Produkt anbieten willst, zum Beispiel wie GitHub das jetzt macht, da werde ich nachher mehr drüber erzählen, dann hast du natürlich Hunderttausende von Nutzern und dann skaliert das sehr schnell hoch.
Gut, das stimmt, ja. Aber ja, okay, und wenn die Nutzer dann auch noch nichts bezahlen, dann ist es noch was anderes, ne? Weil hat GitHub überhaupt Einkommen? Weil es gibt ja keine Werbung.
Es gibt GitHub Enterprise, GitHub, es gibt GitHub Abos,
okay,
für die man zahlt. Außerdem hat die Assistenten-API noch ein paar andere Vorteile. Zum Beispiel musst du nicht immer den gesamten Kontext mit hochladen, sondern das wird intern von OpenAI geregelt. Das heißt, du musst immer nur die neueste Nachricht hochladen.
Jetzt die Frage mit dem Kontextfenster, aber das zählt doch im Hintergrund, wird doch trotzdem von dem Token, von dem Kontextfenster abgezogen, oder? Also der muss das doch irgendwie reinladen in seine Berechnung. Das heißt, im Hintergrund geht schon was von deinen Tokens weg, ne?
Ja.
Ja.
Also das ist nicht ganz billig, aber für viele wird sich das trotzdem lohnen. Und es macht einiges deutlich einfacher. Weil zum Beispiel diese Vektordatenbanken, die Leute bisher benutzt haben, um das alles selbst zu programmieren, für die zahlst du ja auch häufig.
Ja, und das wirkt auch, also wie du es erklärst, wirkt auch richtig kompliziert.
Und was du ja kostenlos jetzt mit dabei hast, ist, den Text in Embeddings umzuwandeln. OpenAI bietet ein Modell dafür an, Ada V2. Das sind nur 0,01 Cent pro 1000 Tokens. Das heißt, das ist wirklich unfassbar günstig.
Mhm.
Aber der Preispunkt fällt jetzt weg, weil OpenAI das sofort für dich macht, wenn du Assistenten benutzt mit Dateien.
Und was heißt das mit dem Embeddings, also den Text als Embedding ausgeben? Ich kenne das Embedding von Webseitenprogrammierung, dass du irgendwas embedden kannst.
Das Embedding-Model ist das, was die Textabschnitte in Vektoren umwandelt.
Ah, okay. Ja.
Twitter nutzt das zum Beispiel jetzt für Tweets und für ihr Language Model. Also Twitter hat alle Tweets in Embedding-Vektoren umgewandelt.
Ja.
Und damit haben die jetzt die Funktion finde ähnliche Tweets. Das macht genau dasselbe. Es sucht einfach Tweets mit einem ähnlichen Embedding-Vektor.
Mhm.
Und sie benutzen das für ihr komisches Grok-Model.
Das habe ich
dann
gesehen.
Informationen auf Twitter sucht.
Das habe ich gesehen. Grok ist das. Das ist so ein Language-Model von Insta, ne? Von Twitter X.
Das ist Elons ganzer Stolz. Einfach ein Language-Model, was sich verhält wie so ein nerviger Twitter-Nutzer.
Das ist wirklich am Shit-Posten. Also immer diese Sachen, die ich sehe, der scheint offensichtlich so als Selling-Point zu haben. Das Ding kann auch Leute beleidigen.
Das Modell ist größer als ChatGPT, aber performt nicht besser. Also, das ist
AI. Hier haben wir's,
ja. Richtiger Fail. Naja, okay. Vielleicht wird es noch besser.
Ja, ich weiß nicht.
Ich glaube,
ja,
da bin ich nicht die Zielgruppe.
Ja, ich meine, es wird ja spannend zu sehen, was diese Firmen machen, wenn die auch noch irgendwie sich gegenseitig in Konkurrenz treten. Also bislang haben wir ja OpenAI als Vorreiter, dann Google, warten wir immer noch auf hier Gemini. Das wird dann spannend, weil bislang Bard ja auch nicht wirklich irgendwie konkurrenzfähig ist. Die ganzen
Ja.
Cloud-Sachen, die habe ich nicht benutzt. Musst du mal jetzt
Ich habe
Einschätzung
noch
geben?
was vergessen. Es gibt ja noch was, was GPTs können. Function Calling und Actions. Actions, das ist eigentlich das Coolste, ist, du kannst dem Modell bestimmte Funktionen geben, die es aufrufen kann, um bestimmte Dinge zu tun. Zum Beispiel kannst du die Outlook-API benutzen, damit dein Assistent, dein GPT, auf deinen Kalender und auf deine Mails zugreifen kann.
Oh ja, stimmt. Das habe ich auch gesehen und habe gedacht, da bietet sich doch jetzt die Google Assistant Integration an, also die
So, sowas
Assistant.
ging zum Beispiel vorher schon über Function Calling über die API. Das ist
Ja.
schon seit ein paar Monaten verfügbar, aber halt bisher nur über die API für andere Firmen zum Nutzen, um irgendwas damit zu machen. Aber jetzt ist es halt mit GPTs auch in ChatGPT drin. Und du kannst jetzt so Sachen machen wie, ja, E-Mails abrufen, Wetterbericht abrufen, vielleicht sogar dein Zuhause steuern,
Ich muss aber
Licht
sagen,
an.
diese ganzen Demos, die dir da gezeigt haben, wie beispielsweise Kalender irgendwie abrufen oder ja, dein Zuhause steuern, finde ich irgendwie so loste Use Cases, weil in dem Moment, an dem ich mit einem PC so interagiere, dass ich ein GPT verwenden kann und mit Textinputs irgendwas machen kann, ist es doch 100-mal schneller, dass ich in die Kalender-App reingehe und mich da durchklicke oder einfach das Smart Home Dashboard aufrufe, um das zu Hause zu steuern. Das heißt, ich habe nicht, also und E-Mails ist vielleicht was anderes, ne, wenn du da E-Mails parsen kannst und die Sachen zusammenfassen kannst, sozusagen kannst, wie was habe ich nochmal abgemacht, wann ich mich mit dem und dem treffe. Aber ich sehe noch nicht so ganz die Integration, es sei denn, man geht jetzt Richtung Voice und da bin ich ja immer der große Advokat für, dass man irgendwie mal diese ganzen Language Models in diese Voice Assistants reinbekommt, weil das ist wirklich ein Game Changer, wenn du nicht mal mehr ein technisches Gerät in die Hand nehmen musst, sondern einfach in deinem Zuhause stehend mit irgendwie so einem Speaker oder vielleicht auf der Smartwatch überall einmal fragen kannst, jo, wann habe ich Friseurtermin? Das
Ich meine, es
funktioniert heute ja nicht.
geht ungefähr über die ChatGPT-App hast du ja Voice-Einen-Ausgabe.
Ja, aber die muss ich ja öffnen.
Das stimmt. Das ist übrigens der einzige Vorteil, den Apple noch hat, den sie ausnutzen können. Siri, du sagst Hey Siri und es aktiviert sich.
Ja, aber ich muss sagen,
Wenn
das hat ja auch
OpenAI
nicht nur
einen
Apple.
Weg findet, wenn OpenAI eine Partnerschaft macht mit Android oder OpenAI ein eigenes Gerät
Nee, das wird
rausbringt,
nicht passieren. Das wird nicht passieren, weil
dann
Google ja Android hat und Google will auf jeden Fall ihren Assistant. Und das ist nämlich, deswegen sage ich, nicht nur Apple hat diesen Vorteil, sondern auch Google. Wenn die Gemini
ja.
einmal gut haben, dann bauen die das halt in den Assistant ein und dann hast du das Gerät. Aber die kriegen es halt gerade nicht hin, Mann.
Aber mit Kalender nachgucken am Rechner, du hast insofern Unrecht, dass wenn ich ChatGPT offen habe, kann ich ja alles mit diesem einen Browserfenster machen. Und ich brauche kein Fenster für E-Mail, für Kalender und so weiter. Und du kannst dann so Sachen machen wie schreib einen Friseurtermin in den nächsten freien Slot in 2 Wochen.
Ah, so als Managementgerät. Ja, gut, da habe ich gar nicht drüber
Genau.
nachgedacht. Ah,
Es
okay, das ist
managt deine
smart.
Termine, es managt deine Mails. Was sie allerdings auf der Keynote gezeigt haben, ist, dass du aktuell noch bestätigen musst für bestimmte Aktionen. Einfach aus Sicherheitsgründen, damit das Ding nicht Geld für dich überweist oder sowas.
Was heißt
Oder E-Mails
bestätigen?
sendet, die du nicht möchtest. Du
Der
kriegst dann so
fragt
ein
irgendwo.
kleines Häkchen im Chat angezeigt, worauf du klicken musst, bevor
So.
E-Mails gesendet werden, zum
Ja,
Beispiel.
gut, aber das ist jetzt nicht schlimm. Also wenn
Es
der
ist insofern,
Workflow ist, nee, wenn der
ja, aber es ist
Workflow ist,
insofern schlimm, dass du
schreib mir eine E-Mail oder schreib, du gehst halt hin und sagst, was sind meine letzten E-Mails? Dann sagt er dir, das sind meine letzten E-Mails, dann sagt er, antworte auf die E-Mail mit, ja, da habe ich Zeit und sag die Daten, bla bla bla. Dann schreibt er dir die E-Mail und dann fragt dich nochmal abklicken. Da ist der Workflow so viel schneller, als wenn du dein E-Mail-Postfach aufmachst, die E-Mails durchliest, dann eine E-Mail verfasst und dann selber abschickst. Das ist schon noch gut, würde ich
aber
sagen.
es ist nicht hands-free.
Ja, gut. Aber
Du musst immer noch
hands-free,
was machen.
du musst erstmal das Browserfenster öffnen und da ist es schon nicht mehr hands-free.
Und vor allem gehen dann längere Ketten von Aktionen langsamer. Zum Beispiel, und da bewegen wir uns jetzt Richtung Agents. Das war ja auch einer der Punkte, die Sam Altman auf der Keynote erwähnt hat, dass sie jetzt Schritt für Schritt sich Richtung Agents bewegen, um die Bevölkerung daran zu gewöhnen. Was du machen könntest, ist zum Beispiel, geh meine E-Mails durch und trag alle darin erwähnten Termine in meinen Kalender ein. Das heißt, du hast mehrere Function Callings. Es geht durch die E-Mails, schaut sich die Termine an, ruft Kalender auf, trägt die Termine ein und so weiter. Das heißt, du hast längere Ketten von Aktionen, kannst das kombinieren mit Browsing, dass er eventuell noch Locations nachguckt für bestimmte Termine und so weiter.
Das jetzt schon?
Das geht mit GPTs, ja.
Das muss ich mal ausprobieren, weil das, also wenn das jetzt schon geht, dann mache ich das direkt nach der Folge, werde ich das mal probieren.
Deswegen, das
hört sich ja mega geil an.
Deswegen sagte Sam Altman ja, das ist jetzt schon so der halbe Weg zu Agents.
Was ist denn Agents? Definier mal ganz kurz. Also einfach sozusagen Assistenten personalisierte oder was?
Autonome. Es geht um Autonomie. Die Systeme werden immer autonomer werden. Und so langsam die Leute daran zu gewöhnen, dass diese KIs immer selbstständiger werden. Das heißt, am Anfang machen sie, vielleicht führen sie ein Python-Programm aus, dann googeln sie etwas und nutzen die Daten für das Python-Programm. Es werden einfach immer mehr Schritte, die das Modell selber macht und intern verarbeitet und plant, bis es irgendwann komplett selbstständig Aufgaben für dich erledigt.
Das ist krass. Okay, ja, verstehe. Das ist natürlich insane. Und das als Voice-Assistent in so einem Homespeaker. Mashallah, wäre das geil, Alter. Du sagst einfach morgens, was habe ich hier? Dann sagt er dir, hast du und so die E-Mails. Dann sagt er, check ganz kurz die E-Mail ab, gib mir eine kurze Zusammenfassung und trag die Dinge in meinen Kalender ein. Das ist, ich muss sagen, ich bin ein großer Freund von. Ich habe irgendwann ein Video gesehen über so ein Konzept, das heißt irgendwie Active Externalism oder so, wo es darum geht, dass man sozusagen solche Tools wie Kalender als Erweiterung des eigenen Gehirns begreift und dadurch mit diesen Tools einfach das Gehirn noch effizienter, noch effektiver machen kann. Und ich muss sagen, ich habe jetzt schon fast schon so einen Workflow, wo ich mich einfach sozusagen durch die Erinnerungen und Kalendereinträge hangel. Und das ist halt übel geil, weil du musst nicht irgendwas im Kopf halten, sondern du guckst halt morgens, ich habe ja so einen Google-Speaker, fragst halt, ja, was sind meine Termine für heute? Dann sagst du dir das und das und das und das und du hast noch die Aufgaben und so weiter. Und dann hast du dein Handy, wo du dann immer wieder drauf gucken kannst. Das ist schon geil, aber es bedarf halt immer noch manueller Eintragen und Kuration sozusagen.
Ja, das kann ich zum Beispiel gar nicht. Ich kann keinen Kalender führen. Ich denke nicht dran, ich kümmere mich nicht drum, ich schaue nicht rein. Das heißt, ich bräuchte wirklich einen Assistent, der mir sagt, ja, du hast jetzt einen Termin oder ich trage das ein für dich oder ja, einfach jemanden, der mir sagt, wann ich wohin muss.
Ja, und das ist geil. Das ist auch jetzt schon so ein bisschen so mit dem, wann ich wohin muss. Nur ich muss nur selber noch gucken, drauf zu gucken oder auf das Smartwatch zu gucken. Aber das ist halt schon insane, weil das, ich muss sagen, ich finde das halt so geil, weil du hast halt nicht immer dieses, ah, was hatte ich heute nochmal für Termine? Ah, da muss ich, an irgendwas soll ich noch denken, sondern du hast halt einfach deinen Kopf frei und du weißt ganz genau, kurzer Blick aufs Handy, zack, dahin geht's, zu dem Termin, da und da, jetzt geht's weiter, zack, morgen, das und das, das ist halt geil.
Bin ich mal gespannt, was die Leute alles aus GPTs rausholen, was da alles an Funktionen noch hinzugefügt wird. Zapier ist auch ein Partner von OpenAI. Das ist eine Firma, die spezialisiert sich auf so Automatisierung von so bekannten Tools wie Gmail, Outlook und so weiter. Und die kombinieren das dann mit ChatGPT, um das einfacher zu machen.
Mhm.
Das wurde ja auch gezeigt auf der Präsentation mit Zapier E-Mails abrufen.
Ja, es bleibt.
Oder sie haben ja auch mit Function Callings den Leuten da dann die Credits gegeben. Das wurde auch präsentiert.
Ja.
Oh, irgendwas vergessen. Ach ja, diese GPTs, die du erstellen kannst, kannst du für dich selbst erstellen. Die kannst du mit Freunden teilen. Aber die kannst du auch öffentlich machen.
Bald.
Und gegen Ende des Monats würde es eine Art Store geben, wo du die anbieten kannst. Und du kriegst 30% Revenue Share. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die GPTs verkauft werden oder ob OpenAI sagt, du kriegst einfach einen Anteil an diesen 20 Euro, die Plusnutzer zahlen.
Es wird, glaube ich, auf das Revenue Sharing hinaus, auf das Anteil, weil du kannst jetzt schon, ich meine, du siehst das ja nicht, aber wenn ich jetzt auf sondern hier auf den Store, auf, wo ist es denn, auf die Explore-Tab gehe, da hast du jetzt schon GPTs, die von OpenAI angeboten sind und die sind auch alle kostenlos, die kannst du, da kannst du so durchswitchen, made by OpenAI und das wird höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass dann auch da, dass dann Community-generated oder Community-made GPTs da stehen und dann, wenn du die benutzt, kriegt einfach derjenige, der es benutzt hat, einen kleinen Anteil von deinem Plus-Subscription sozusagen.
Ja, bin ich mal gespannt, wie viel die Leute damit wirklich machen. Ich meine, ja, es wird wahrscheinlich so ein paar Assistenten geben, die sehr beliebt werden. So Kalender und E-Mail ist offensichtlich. Dann vielleicht einen Coding-Assistenten, wo du als Dokumente ganz viele Python-Dokumentationen hochlädst. Vielleicht eins für Bildung, wo du einfach Lernmaterialien hochlädst.
Aber das muss man noch sagen, dass du kannst ja nicht alle Bildungsmaterialien hochladen, sondern du musst dann halt einen Deutschassistent machen oder einen Matheassistent wahrscheinlich. Ne?
Du kannst ein paar Dokumente hochladen, aber das Wichtigste bei den Assistenten werden wahrscheinlich gute System Prompts und eventuell nützliche Funktionen.
Mhm. Okay.
Das wird der größte Unterschied. Und dann, ich meine, wir nähern uns 2024. und OpenAI wird nicht Halt machen. Die haben aktiv angekündigt, dass sie das Schritt für Schritt erweitern werden und die Systeme immer autonomer werden. Wir werden nächstes Jahr eine neue Generation von Language Models sehen, die das Ganze nochmal etwas intelligenter machen werden.
Und damit reden wir eigentlich nicht von Gemini, ne?
Nee.
Das ist noch die alte Generation, wenn wir jetzt schon, wir sind jetzt schon so weit, wir haben jetzt schon so lange gewartet auf Gemini, jetzt zählt es eigentlich schon zur alten Generation. Und ist immer noch nicht draußen.
Auf die ich ein bisschen gucke, sind das interne Modell von OpenAI, Gobby. Das ja...
Ich stelle so gute Namen. Gorg oder Grog, Gobby. Was haben wir noch?
Arrakis.
Okay, das klingt wieder cool. Ja.
Das ist ja auch aus Dune. Aber das soll noch ein bisschen autonomer sein. Also die nächste Generation von Modellen von OpenAI. Dann natürlich wird DeepMind auch an Modellen arbeiten. Ich hoffe, sie gehen jetzt nicht dieselbe Route wie OpenAI. Ich hoffe, nach Gemini richtet DeepMind den Blick wieder auf alternative Ansätze. Und vielleicht sehen wir auch neue Architekturen
oder neue Player. Und was man nicht vergessen darf, ist ja, dass, oder was einen großen Unterschied noch machen könnte, ist, wie KIs eingebaut werden in solche Sachen wie Ökosysteme, Kalender. Wir sind jetzt dabei mit diesen Agents und dem Function Calling, das ist der erste Schritt, aber auch mit den jetzigen KIs, wenn die halt mal geil in sowas wie die Apple Ecosystem oder das Google Ecosystem eingebaut werden, dann wäre das auch schon so ein insaner Game Changer, weil die können ja auch jetzt schon die meisten Sachen, du musst es denen halt nur erlauben, das ist so das große Problem, es ist halt alles noch experimentell gerade und alles so hier, da, Prompts hier.
Ich meine, OpenAI ist ja das beste Beispiel, GPT-4 hat sich nicht groß verändert und Turbo ist jetzt auch nicht unbedingt schlauer als GPT-4.
Ja, aber die lassen
Einzige,
ja
was
mehr
sie
machen.
Verändert hat, ist, dass sie immer mehr Tools und Funktionen integrieren.
Ja.
Aber das Modell an sich ist ja dasselbe.
Ja, und es ist auch schon, also ist schon lange potent genug. Auch GPT-3.5 hättest du auch schon quasi das Gleiche machen können mit geilen Kalenderintegrationen und auch E-Mails zusammenfassen.
Na,
und so.
Ja? 3.5 ist, glaube ich, nicht schlau genug. Also okay. Sie haben ja mal Browsing mit 3.5 probiert. Selbst das funktioniert nur mäßig. Ich glaube, 3.5 hat einfach noch nicht genug internes Verständnis, um die Sachen sinnvoll und vor allem zuverlässig zu verwenden.
Ja, okay. Aber GPT-4 dann auf jeden Fall. Also machen sie jetzt.
Ja. Und die nächste Generation wird noch besser sein.
Richtig ist, wird höchstwahrscheinlich irgendwann kostengünstig sein, weil die ganze Architektur, die Hardware-Architektur nachgezogen ist und es für die einfach günstiger ist, es anzubieten.
Also wenn ich sagen müsste, wenn wir heute in einem Jahr spielen, die nächste Developer-Konferenz von OpenAI, ich würde schätzen, dass sie etwas ankündigen, was in den Augen von vielen als AGI gelten würde.
Oha.
Also ich sage in einem Jahr, also nicht nach meiner Definition AGI, aber ich glaube, die breite Masse würde es als AGI akzeptieren.
Ich würde sagen, in einem Jahr ist KI in den, also in eigentlich allen großen Ökosystemen nativ eingebunden, egal welche, wie, ob da jetzt bessere KI-Modelle noch eine Rolle spielen oder jetzt die jetzigen. Ich kann mir vorstellen, dass wir im nächsten Jahr um diese Jahreszeit zur Cyber-Season, ne, zum Black Friday hin, die Google-Speaker mit einem Google-Bart oder Google-Gemini-Integration haben. Apple hat irgendeine KI rausgebracht und die wird nativ im Ökosystem laufen und so weiter und so fort. OpenAI hat, weiß ich nicht, mit Android, mit Windows Phone eine Kooperation gemacht.
Ja.
Und ist jetzt Cortana integriert.
China hat auch angekündigt, dass sie bis 2025, humanoide Roboter in einem Maßstab entwickeln wollen, dass sie einen großen Teil der Industrie automatisieren können. Also einfach
das verstehe
Menschen
ich aber
ersetzen.
Nicht. Das verstehe ich aber nicht. Wenn du Industrie automatisieren willst, warum willst du dann humanoide, also in menschengestaltliche Roboter dann bauen?
Weil ja, nicht wenn eine Fabriken, sondern halt Jobs in Werkhallen oder halt Arbeiten, die bisher von Menschen erlegt werden, körperlich.
Frage ich mich immer, warum dann denn die Ressourcen in die Entwicklung von so einem menschlichen Roboter stecken, statt einfach wie Tesla eine Factory, um einen Roboter zu bauen, der das Ganze dann auch noch effizienter macht, weil die menschliche sozusagen Anatomie einfach nicht effizient ist, was so Spezialisierung angeht. Also Tesla hat ja auch schon in ihren Firmen quasi alles automatisiert mit so riesigen Roboterarmen, ne? Da ist nichts humanoid, aber es ist quasi alles automatisiert und das ist 100-mal effizienter, würde ich jetzt sagen, als dass du eine Firma nimmst und da in Menschengestalt Roboter reinstellst, die dann Treppen laufen müssen oder sowas. Das ist komplett lost, Alter.
Das ist recht witzig, weil Boston Dynamics hat dieselbe Erfahrung gemacht. Die haben ja Atlas gebaut, diesen humanoiden Roboter.
Der Backflips und gemacht hat immer, ja.
Ja, und vor ein, zwei Jahren hatten die gezeigt, dass Atlas Kisten rumtragen kann.
Ja.
Und dann haben halt verschiedene Industrien sich gemeldet und gefragt, wir wollen so einen Roboter, der bei uns Kisten trägt. Wir wollen Container entladen, Menschen da ersetzen. Und dann hat Boston Dynamics angefangen, daran zu arbeiten und haben erst einem humanoiden Roboter Reifen als Füße gegeben, damit es sich schneller auf glatten Böden bewegen kann in so Fabriken. Dann haben sie angefangen, ihm nur einen Greifarm vorne zu geben und Akkus hinten als Gegengewicht. Und mit jeder Iteration, aus dem Greifarm wurden Saugknöpfe, und mit jeder Iteration wurde das Ding mehr zu so einem standardmäßigen Industrie-Saugknopfarm auf einem Sockel, der rumfahren kann. Also das hat sich praktisch von humanoid wieder zurückentwickelt zu so einem Fabrikroboter, einfach weil der Formfaktor so viel besser ist. Und jetzt ist das Ding super schnell, super effizient, kann so einen Container reinfahren, das Ding schnell entladen und wieder rausfahren und muss nicht aufwendig da irgendwelche Saltos machen und sich dreimal um sich selbst drehen, um eine Kiste von A nach B zu heben.
Musst du dir auch mal überlegen, um halt auf irgendeiner Oberfläche dich fortzubewegen, hast du halt entweder die Möglichkeit, du nimmst einfach zwei Reifen und treibst sie mit einem Servomotor an, der sich linear bewegt in eine Richtung oder in die andere oder entgegengesetzt, um zu drehen. Oder du hast irgendwie ein fucking Bein mit 17 Milliarden Servomotoren, die das Bein anheben, auch der Hüftgelenk, dann das Kniegelenk ein bisschen beugen, dann den Fuß beugen, gleichzeitig das andere Bein, der irgendwie den Balance halten muss, weil stehst du plötzlich auf einem Bein, dann muss er sich bewegen. Also das ist halt, diese ganze Anatomie, menschliche Anatomie ist halt so komplex und auch so vielschichtig, dass es eigentlich gar keinen Sinn ergibt, das irgendwie robotermäßig nachzubauen. Es ist halt einfach so, es ist halt allroundermäßig. Also du kannst halt, wir Menschen können halt auf glatten Oberflächen und fortbewegen, wir können Treppen steigen, wir können klettern, wir können auf schottigen Untergrund und so weiter durch Schnee warten. Also es ist schon allroundmäßig, aber wenn du halt Firmen baust, dann willst du doch Effizienz, dann willst du doch Spezialisierung haben. Und deswegen verstehe ich diese Humanoid-Prinzip nicht.
Ja, also ich glaube, gerade für so Fabrikhallen und dergleichen wirst du speziellere Roboter brauchen. Die werden auch wahrscheinlich schneller kommen. Die werden ja wie verrückt produziert und auch genutzt.
Ja.
Für so speziellere Arbeiten, die menschlichen Formfaktor erfordern, wird es auch einen Markt geben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Mehrheit wird. Aber China geht all in und will im großen Stil automatisieren. Du sparst natürlich so eine Übergangsphase. Du musst die Umgebung nicht für Roboter anpassen, sondern kannst direkt Menschen feuern und Roboter hinstellen. Drop-in, super schnell.
Drag-and-drop sozusagen.
Und amerikanische Unternehmen arbeiten ja auch an humanoiden Robotern. Also 2025, spätestens 2026 werden wir die sehen.
Es ergibt halt in meiner Meinung nach nur da Sinn, wo irgendwie die Umwelt nicht angepasst werden kann. Also so im alltäglichen Leben, beispielsweise so ein Postroboter. Ne? So Postbote, so Vorgarten, wo jeder Mensch sieht anders aus, hat irgendwie manchmal Stufen, manchmal ist er uneben mit Schottern und so weiter. Da ergibt es halt, da kann es Sinn ergeben, sowas zu machen.
Selbst da sind Drohnen besser.
Oder, ja gut, aber nee, kann auch sein, dass es im Vordach dann ist und dann kommt die Drohne dann nicht so ganz durch. Oder? Aber außerdem, die Drohne kann nicht so viel Gepäck tragen, also es ergibt schon, also in manchen Stellen gibt es schon Sinn, muss ich sagen, aber da jetzt
große Industrie. Naja, wir haben auf jeden Fall Roboter zur Automatisierung und wir haben jetzt GPTs zur Automatisierung. Wir werden viel mehr Automatisierung erleben. Und passend dazu hat Obama letztens eine Rede gehalten zu Universal Basic Income. Hat sich dafür ausgesprochen. Noch mit dem Argument, wenn Leute ein Sicherheitsnetz haben und Basic Income haben, dann sind sie entspannter und können das Risiko eingehen, sich weiterzubilden, umzubilden für neue Jobs. Das ist so ein bisschen das Argument, Automatisierung wird nicht alle Jobs entfernen, sondern einfach Jobs ersetzen und neue Jobs.
Da muss ich vielleicht noch erklären, Universal Basic Income oder allgemeines Grundeinkommen im Deutschen ist so ein Konzept, dass man so ein bisschen wie Bürgergeld Hartz IV allen Menschen, egal was passiert, eine gewisse Summe als sozusagen Grundeinkommen, als Basis, also als Floor zugesteht. Egal, was sie machen, also egal, was du machst, ob du nichts machst, du kriegst das. Aber auch wenn du dich dann dazu entscheidest zu arbeiten, dann fällt es nicht weg, sondern du kriegst das, was du sozusagen arbeitest, on top dazu, damit es sich lohnt. Und das soll halt eben die Idee, so wie du so gesagt hast, ne, soll dazu führen, dass die Menschen halt entspannter sind, weil du hast keine, da musst keine Existenzängste haben. Du kannst halt dein entspanntes Leben führen mit dem Geld, aber kannst nichts großartig dir leisten. Aber wenn du dir was leisten willst, dann musst du halt arbeiten, so. Und es ist halt, ist eigentlich ein ganz spannendes Konzept. Da gibt es auch mittlerweile schon so Forschungsprojekte zu, wo so durch so, wie heißt das, Funds auf Deutsch, und durch so, durch so Institutionen Menschen das ermöglicht wird. Die testen das dann so an so 100 Menschen in Deutschland. Die kriegen dann für 2 Jahre so ein Grundeinkommen und dann gucken die, wie wirkt sich das aus. Also das ist eigentlich ein interessantes Konzept.
Also es funktioniert ja auch ganz gut und das, obwohl diese ganzen Tests eigentlich ziemlich, also sind nicht repräsentativ, einfach weil die Leute im Hinterkopf ja haben, dass sie in 2 Jahren kein Geld mehr bekommen. Und der ganze Punkt davon ist, dass die Leute sich keine Gedanken mehr machen müssen. Aber müssen sie ja trotzdem. Keiner von denen kann seinen Job hinwerfen, weil sie alle wissen, in 2 Jahren habe ich das Geld nicht mehr.
Ja.
Aber trotzdem, du musst irgendeinen Weg finden, weil selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass einige Jobs nicht automatisiert werden können, und das ist ja durchaus der Fall, es gibt Jobs, die werden bleiben, gerade im künstlerischen Bereich, alles, wo du menschlichen Kontakt haben möchtest, ob das jetzt Fußballtrainer ist oder so Prostituierte wird es auch wahrscheinlich immer geben.
Naja, also die menschliche Zellforschung, die ist bestimmt schon weit genug, um da gewisse, wie sagt man, ne, Sachen zu machen. Ja,
wenn du Menschen züchtest, ist das auch ein Mensch.
Ja,
und keine Maschine.
Das stimmt schon.
Und vielleicht kommen auch neue Jobs. Vielleicht werden wir dann alle, ich hasse das Wort Prompt Engineer. Ich glaube auch nicht, dass das ein Job ist. Aber keine Ahnung, vielleicht wirst du KI-Schwarm-Kontrolleur und befehligst eine KI-Armee. Vielleicht ist das irgendwann ein Job. Egal was, es wird noch Arbeiten für Menschen geben, aber nicht genug für 8 Milliarden oder 9 Milliarden oder sogar 10 Milliarden.
Ja.
Das heißt, du brauchst irgendein System, was funktioniert. Das heißt, du musst irgendwie umverteilen. Da bin ich mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Ja, und ob das global umgesetzt wird oder national.
Das ist die große Frage, die sozusagen den Scheidepunkt dann zwischen Utopie und Dystopie entscheidet.
Und halt ein bisschen, wie Regierungen mit der Technologie umgehen. Ob dann Technologie verwendet wird, um die Bevölkerung zu kontrollieren. Oder die Bevölkerung Technologie verwendet, um die Regierung abzuschaffen.
Das ist ja wohl eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, imagine, du hast dann irgendwann so ein GPT-4, der als Regierung, als Entscheidungsträger fungiert.
Ich meine, es gibt immer mehr Leute, die durch Solarenergie unabhängig werden vom Stromnetz. Das heißt, du hast immer mehr Möglichkeiten für so kleinere, lokale Gruppen, unabhängig zu werden von globalen Institutionen. So, KI ersetzt Bildung vom Staat, du kannst Strom lokal herstellen, du kannst global dich übers Internet verbinden, auch ohne Regierung, so viele Jobs.
Ja. Du kannst
des Staats werden einfach automatisiert oder halt lokalisiert.
Du kannst Werte transferieren, also Geld transferieren über so Sachen wie Bitcoin als dezentrales Netzwerk,
genau,
ohne
Geld
Banken.
Geld ist so ein Stützpfeiler des Staats. Und Kryptowährungen, ob was man davon hält, jetzt ist erstmal egal. Aber es ist auf jeden Fall möglich, lokale oder globale Währungen zu verwenden, ohne staatliche Unterstützung, staatliches Backup. Also der Staat wird schon schwächer und in der Hinsicht etwas bedeutungsloser. Und die einzige Möglichkeit, dagegen vorzugehen, ist halt so Staaten wie China, die selber Technologie verwenden, um die Bevölkerung im großen Stil zu kontrollieren und zu überwachen. Aber das ist halt auch nicht eigentlich
also
überhaupt nicht, nicht schön.
Also gar nicht, ob es der einzige Weg ist. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen runtergebrochen, weil es gibt noch wesentlich mehr staatliche Leistungen wie Sicherheit, die vom Staat gewährleistet wird. Nahrung haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, wobei natürlich auch das kann man theoretisch selber organisieren.
Ja, gerade wenn so synthetische Biologie sich weiterentwickelt, ist für den Staat ja unheimlich schwer, das zu kontrollieren, ob jetzt irgendjemand in seiner Garage neue Nutzpflanzen macht oder Biowaffen, neue Viren oder was auch immer. Da hast du als Regierung nur eine Möglichkeit. Du brauchst totale Überwachung.
Ja, das ist natürlich
fair. Du musst irgendwie dann den Zugang dazu beschränken.
Wenn du das Wissen sozusagen Open Source verfügbar machst, also gehst du davon aus, dass die Leute durch KI...
Ja, oder noch wichtiger als das Wissen ist ja die Umsetzbarkeit.
Ja.
Und diese ganzen Geräte und Mittel, um zum Beispiel CRISPR für Geneditierung zu verwenden, das sind alles Technologien, die werden immer günstiger und immer verfügbarer.
Ah, okay. Ist auf jeden Fall, also...
So, jetzt sind wir fast am Ende, aber ich habe noch ein paar Themen. Zum Beispiel war gestern Abend, wir haben heute Donnerstag.
Der 9.11. Das müssen wir vielleicht am Anfang immer dazu sagen, wenn das ist interessant, ja, bei der KI-Sache, wann man aufnimmt.
Ja, also wir nehmen ja immer in der Woche bevor die Folge rauskommt, auf. Aber
heute, ja.
Also, heute ein bisschen ganz knapp davor, einen Tag.
Aktuelle News.
Genau, es war GitHub Universe, praktisch die Keynote zu GitHub. Das ist vielleicht für Entwickler interessanter, aber im Prinzip wurde Direct Assistance integriert in GitHub und Copilot ist jetzt überall, nicht nur in deinem Editor, sondern vor allem auch im Browser in GitHub integriert, mit Funktionen wie automatische Zusammenfassungen für Pull-Requests werden geschrieben. Es werden automatisch Tests generiert für deinen Code. Es werden Security-Checks durchgeführt von KI. Code kann erklärt werden im Browser von KI. Also einfach sehr viel wird automatisiert und KI unterstützt, die das Ganze entwickeln und dokumentieren einfacher machen. Außerdem haben sie angekündigt, dass man auch praktisch, wenn du eine Firma bist, kannst du Custom Models feintunen auf deiner Codebase, damit es genau in deinem Code-Stil Code schreiben kann und Fragen beantworten kann. Und du hast auch hier so Document Retrieval, dass du deine ganzen Daten hochladen kannst, deine Dokumentation, deinen Code und dass das Modell dann Fragen dazu beantworten kann. Das kommt alles.
Accessibility.
Ja, das macht dann auch gerade als so Softwarefirma. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich irgendwo in der Softwareentwicklung anfange, in der Firma. Du brauchst sehr, sehr lange, um da reinzukommen, um die Systeme zu verstehen. Und meistens musst du dann immer deinen Vorgesetzten fragen oder einen Kollegen, der was länger da ist, und hältst die von der Arbeit ab. Und du bist nicht produktiv, eventuell ist dein Kollege unproduktiver für ein halbes Jahr, bis du mal drin bist. Und der Prozess kann halt deutlich beschleunigt und vereinfacht werden durch so Sachen wie einen Assistenten, einen Copilot, der dann neuen Mitarbeitern Fragen zum Code beantworten kann, zu der Dokumentation, zum Produkt selbst.
Schreiben. Da musst du ein bisschen weiterdenken und irgendwann schreiben für die Firmen dann die KIs den Code. Da gibt es gar keine Menschen mehr.
Ja, 50% des Codes wird mittlerweile schon von Copilot geschrieben. Also von den Leuten, die mit Copilot arbeiten.
Ja. Ist noch ein Supervisor,
der immer noch kostenlos für Studenten, also kann ich sehr empfehlen.
Das ist krass. Damit die ihre Prüfungen alle gut
bestehen. So, und als letztes haben wir ein neues Paper von Google. Und ich hoffe, dass das in Gemini schon drin ist. Das ist ein anderer Ansatz, um Transformer etwas effizienter zu skalieren. Und anders als bei diesen Mixture of Experts, wo ein bisschen die Daten unterschiedlich durchgeladen werden, ist hier in dem Ansatz, das nennt sich Alt-Up. Also es wird, vielleicht ist das ein bisschen zu technisch für den Podcast. Die Grundidee ist, dass man, während man die Attention-Blöcke oder die Embedding-Vektoren der Input-Daten doppelt so groß macht, lässt man die Attention-Blöcke gleich groß und nee, ich glaube, die Erklärung dauert zu lange und ist auch zu technisch. Das interessiert wahrscheinlich keinen. Punkt ist, Google macht interessante Forschung, wie man Transformer effizient skaliert, und ich hoffe, dass die das schon in Gemini verwendet haben und das Paper jetzt erst rauskommt.
Weil was wäre denn die Folge davon? Also das Modell wäre kleiner und gleich effizient, oder alternativ, das Modell wäre gleich groß, aber wesentlich effizienter? Was darf man denn da erwarten?
Du kannst das Modell größer machen, ohne viel mehr Parameter zu bekommen. Also es läuft effizienter, obwohl es sehr groß ist.
Mhm. Ja, okay.
Was ja gerade für generell, es gibt aktuell OpenAI, hat ja unheimlich viel Rechenleistung und verwendet die gerade für Language Models, aber Google und Microsoft auch. Microsoft braucht jetzt so viel, weil sie Bing-Anfragen haben, eventuell bald Windows Copilot-Anfragen.
Aber Microsoft hat auch, Rechenleistung
Microsoft
mit Azure.
Hat unfassbar viel Rechenleistung, aber selbst die kommen an ihre Grenzen. Die verhandeln jetzt mit Oracle, um einen Teil der Anfragen an externe Server auszulagern. Oh. Und Nvidia-Server laufen ja auch. Also ich habe das Gefühl, wahrscheinlich 50% der globalen Rechenleistung wird gerade verwendet, um Language Models zu betreiben. Es ist komplett absurd.
Ja.
Und jeder Chip, den Nvidia rausbringt oder produziert, wird direkt mit Language Models gefüllt. Also
und die werden dann
die
auch
Technologie rollt so schnell aus, also wird so schnell global verbreitet und entwickelt sich so schnell, dass Hardware aktuell der limitierende Faktor ist.
Ja.
Also der Grund, warum ich jetzt noch keinen GPTs habe, ist Hardware. Der Grund, warum Windows Copilot noch nicht für mehr Leute verfügbar ist, ist Hardware.
Hm. Aber ich hab's tatsächlich schon. Das heißt, meine Hardware ist besser.
Also ja.
Kauft euch alle gute Grafikkarten. Was hast du für eine Grafikkarte in deinem PC?
Nee, lokale Hardware ist ja egal.
Ja, ja, aber denkst du, pass auf. Sag mal jetzt, wir werden es jetzt hier klären.
Ich hab eine AMD-Grafikkarte.
Ja, guck, und ich habe eine Nvidia-Grafikkarte. Deswegen habe ich nämlich schon die GPTs, weil die gucken sich an, wer hat die Grafikkarten. Und die Idee dahinter ist nämlich, dass während du GPTs verwendest, die auf deinen Grafikkarten Rechenleistung für die anderen zur Verfügung stellen können, wie so ein dezentrales Netz.
Vielleicht haben die einfach Angst, dass ich das zu viel benutze, weil ich GPT-4 die ganze Zeit zum Programmieren verwende.
Ja, das kann natürlich sein.
Oder ich habe einfach Pech gehabt und es ist gelost.
Naja, ich kann dir auch meinen Account zur Verfügung stellen, wenn du willst. Kennst du jetzt schon ausprobieren?
Ja, ich würde jetzt mit reingucken, aber ich habe nicht viel Zeit. Müssen wir mal anders machen. Na gut. So, tolle Folge. Schön, dass du wieder da warst.
Danke für die Einladung.
War doch eine super Jubiläumsfolge.
Ja, ich bin gespannt, was du dann hier für die Einjahresjubiläumsfolge machst. Da kannst du dir vielleicht überlegen, die ganze Folge mal von der KI labern zu lassen. Du schreibst ein kleines Transkript und lässt sozusagen die Einjahresjubiläumsfolge komplett von KI aufsagen. Und am besten lässt du auch das Skript von KI generieren. Ohoho!
Ich habe jetzt erstmal vor, im Dezember, wenn das Jahr vorbei ist, ich habe am Anfang des Jahres im Januar einen Blogpost geschrieben über Zusammenfassung vom letzten Jahr und meine Vorhersagen für 2023. Und ich werde im Dezember noch so einen Blogpost schreiben, wo ich mir meine Vorhersagen angucke, durchgehe, ob ich recht hatte und eventuell Vorhersagen mache für 2024. Und vielleicht können wir da auch eine Podcast-Folge machen, wo ich ein bisschen über die beiden Posts drüber gehe und ein bisschen zusammenfasse, wo ich mich vertan habe, warum ich mich vertan habe, was meine Vorhersagen für 2024 sind.
Ja, gerne.
Damit mein Blog endlich mal wieder was bekommt. Ich habe lange nicht mehr geschrieben, ich habe wenig Zeit und der Podcast.
Ja, lass doch von KI generieren, hä? Lass doch von KI schreiben. Du sagst jetzt, die API macht dann die API. Oh, macht doch eine API, die nimmt automatisch das Transkript von der letzten Podcast-Folge und packt es in einen Blogpost.
Ja, ich schreibe lieber selber.
Schwach, du gehst nicht mit der Zeit.
Nee, da bin ich noch ganz altmodisch, ich schreibe selber. Na gut, dann ciao, ciao.
Ciao, ciao.